Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Frauenkörper werden im Netz selbst bei völlig harmlosen Fotos zum Zielobjekt. Aktuell steht da die Secondhand-Klamottenplattform Vinted im Fokus.
Hi, kannst du mir ein Tragefoto schicken? Nein, Vintage-Lover 030, das kann ich nicht machen, weil ich davon ausgehen muss, dass du irgendein Detlef bist, der die Bilder nimmt und in eine Telegram-Gruppe postet. Nur, dass ich dann sexuelle Belästigung per Nachricht bekomme oder im schlimmsten Fall irgendwelche Dudes aus dem Internet vor meiner Haustür stehen. Ich bin jetzt schon sehr lange bei Vinted, ja. Da hieß es noch Kleiderkreisel, da sind mir schon Fußfetischisten in die DMs geslidet.
Berechtigte Wut über Missbrauch von Online-Fotos, wie sich die Opfer wehren und was die Firma eigentlich dazu sagt und nicht tut. Unser Thema gleich. Willkommen zum Kompressor. Die Secondhand-Mode-Plattform Vinted nutzten vor allem junge Frauen. Da kann man ja für ein paar Euro Markenklamotten bekommen. Ist ja eine gute Sache eigentlich. Aber Frauen werden immer öfter Opfer von Missbrauch und Belästigung, denn ihre Fotos werden in Telegram-Gruppen aus sexuellen Motiven heraus häufig geteilt, kommentiert und auch verbreitet. Und nun hat eine Nutzerin aus Köln unter dem Pseudonym Mina Kamira aus Protest eine Petition im Internet gestartet. Unsere Vinted-Fotos sind kein Porno. Das richtet sich an den CEO von Vinted, steht jetzt schon bei über 23.000 Unterschriften. Hallo.
Hi, freut mich, dass Sie dem Thema und meiner Petition auf Init Aufmerksamkeit geben.
Ja,
möchte.
Ist auf jeden Fall spannend. Mina Kamira, Sie verkaufen ja gebrauchte Kleidung über die Plattform Vinted oder haben das gemacht. Was ist dann da passiert? Wie haben Sie dann gemerkt, dass da Missbrauch stattfindet und dass das auch, dass Sie da nicht die Einzige sind?
Genau, ich verkaufe auf Vinted schon seit so lange, also wo es noch Kleiderkreisel hieß, also wirklich seit 6 Jahren oder so. Und belästigende Nachrichten habe ich schon immer bekommen. Also es war schon quasi Alltag, dass man so Nachrichten bekommt. Deswegen hat man das schon irgendwie hingenommen. Aber dann, als Anfang des Jahres eben die Tagesschau davon berichtet hat, dass es so Telegram-Gruppen gibt, das war schon ein Schock für mich. Und ab dem Moment habe ich auch keine Tragefotos mehr gemacht. Leider habe ich dann diesen Jahres im Juni von einem Freund erfahren, er hatte nämlich mein Instagram-Namen gegoogelt, dass eben meine Vinted-Fotos auf ganz vielen verschiedenen Pornoseiten gepostet wurden. Hm. Und ich kann gar nicht zählen, wie viele Links das sind. Also es sind unzählbare Links. Also es ist über 20, 30 verschiedene Pornoseiten.
Also die wurden dann montiert, diese Fotos, oder mit KI bearbeitet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die Fotos, die wurden gescreenshottet und sind dann auf den Plattformen hochgeladen worden. Also man kann sich das so vorstellen, auf manchen Foren wurde ein ganzer Account von mir erstellt, der war auch schon seit 2 Jahren online. Also da wurde dann immer geupdatet, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Und das wurde gar nicht irgendwie mit KI verändert, weil das hat schon gereicht. Und das finde ich so krass, weil man sieht nicht mein Gesicht, man sieht nur einen Frauenkörper mit einem Kleidungsstück. Also ich habe auf manchen Fotos einfach nur ein T-Shirt an. Hm. Und das reicht schon, um auf so eine Pornoseite zu landen. Das ist halt crazy.
Tja, unglaublich. Also ist das nicht sowieso auch ein generelles Problem, dass auch auf anderen Seiten, meinetwegen Kleinanzeigen oder so, vorkommt? Oder würden Sie sagen, das ist ein spezielles Vinted-Problem?
Also das mit den Belästigungen ist irgendwie, glaube ich, auf jeder Plattform leider gegeben. Auch, dass Leute denken, das ist plötzlich eine Dating-Plattform geworden. Also auf Vinted bekomme ich auch oft Anfragen, ja, wollen wir uns treffen? Und ich verstehe das gar nicht. Also man sieht mich ja nicht, man weiß nichts von mir. Und also ganz dubios. Aber genau das konkrete Problem mit den Tragefotos, das ist halt vor allem auf Vinted, weil früher war es tatsächlich so, dass die Vinted-App auch einem empfohlen hat, Tragefotos zu machen, weil das Kleidungsstück sich dann besser verkauft. Macht ja auch Sinn, man sieht, wie es fällt und so. Hm. Deswegen, man hat sich auch nichts dabei gedacht, als man die Fotos hochgeladen hat. Das ist schon sehr ein konkretes Vinted-Problem, würde ich sagen.
Und wie hat Vinted jetzt reagiert? Weil dieser systematische, offensichtliche Missbrauch von Frauenbildern und Frauen damit selbst natürlich auch, das ist ja auch ein Problem für die Plattform.
Ja, total. Also ich gebe ja auch oft Interviews über dieses Thema und jetzt auch mit der Petition, die ich gestartet habe auf Init, sind die natürlich auch aufmerksam darauf geworden und die wissen das schon sehr lange, dass es dieses Problem gibt. Natürlich, ja, reden sie sich eigentlich ein bisschen raus. Also sie sagen halt, sie versuchen schon alles. Man kann halt nicht alles kontrollieren. Ja, man darf halt keine Tragefotos mehr hochladen. Hm. Und sie probieren ja auch schon mit irgendwelchen KI-Funktionen, dass im Chat keine belästigenden Nachrichten mehr durchkommen. Aber leider reicht es halt nicht, weil es ist ja tagtäglich so, dass man Belästigungen weiterhin bekommt.
Und was fordern Sie jetzt?
Genau, ich habe 4 Forderungen. Einmal eine Screenshot-Sperre, weil ich frage mich halt eh, warum man die Fotos überhaupt screenshotten können soll. Also ich denke mir halt, das sind temporäre Fotos. Man will ja nur sehen, wie es aussieht. Und dann wird das ja auch wieder gelöscht, wenn man es verkauft hat. Dann ist eine Forderung die Optimierung des Wortfilters, weil Vinted behauptet ja eben, dass sie schon da was einsetzen. Aber das genügt halt nicht.
Was also heißt Wortfilter? Inwiefern jetzt?
Die filtern ja im Chat, welche Nachrichten halt durchkommen, also damit halt keine Belästigung mehr durchkommt. Mhm. Aber wenn Leute mir dann schreiben, ja, ich möchte auf dein T-Shirt-Foto abspritzen, da denke ich mir, okay, warum muss das Wort abspritzen überhaupt durchgehen können? Also warum wird das nicht gemeldet? Also warum kann der Nutzer das überhaupt abschicken? Mhm. So, das sind ja auch Funktionen, die gibt es ja auch zum Beispiel bei Hinge, kann man auch bestimmte Begriffe gar nicht schicken. Ja, das ist ja möglich. Dann ist eine weitere Forderung, der Schutz von unseren Adressen, weil Vinted behauptet auch immer, ja, man soll nichts in den Chat schreiben, private Infos wie Adressen oder so. Aber wenn ich per Vinted-Kaufsystem Sachen verkaufe, muss ich ja eine Absenderadresse angeben und da wird fett meine Adresse ausgedruckt. Also da wird kein QR-Code oder so, dass nur die Postfiliale sieht, an wen das geht oder von wem das kommt, sondern wird fett mein Name und meine Adresse alles ausgedruckt. Und das verstehe ich nicht. Warum? Also es ist ja möglich, dass man einfach nur einen QR-Code macht, weil es muss ja nur die Post lesen können. Also es muss ja der Empfänger nicht lesen, woher es kommt. Nee. Genau. Und Verifizierung fordern wir noch, die Verifizierung. Denn Vinted ist ja ab 18 Jahren. Jedoch kontrolliert das keiner. Also jeder kann da einfach ein Konto erstellen und Vinted sagt ja auch immer, ja, es gibt hier das Meldesystem, das bringt aber nichts. Dann wird da jemand gemeldet, okay, der Account wird gelöscht und macht er sich halt wieder neu. Ja. Also das ist ja nicht, das bringt ja nichts. Und vor allem, der Punkt ist ja auch, dass viele Minderjährige auf dieser Plattform unterwegs sind. Ich habe auch früher als minderjährige Person verkauft und bekam natürlich auch dann so Anfragen. Und das ist ja total gefährlich. Da Minderjährige können oft nicht einschätzen, wie groß dieses Ausmaß ist und wie gefährlich es sein kann, wenn man dann da irgendwie Adressen rausgibt und so. Deswegen ist uns halt die Verifizierung auch sehr wichtig.
Also was Sie da alles schildern, das ist ja wirklich auch tatsächlich, wird auch sonst berichtet von anderen Plattformen, also Teile dieser Probleme, und man hat wirklich das Gefühl, da muss was passieren. Vielleicht eben gar nicht mal nur von der Plattform selber, sondern eben auch vom Gesetzgeber, oder?
Total, das verstehe ich nämlich auch nicht, weil so Plattformen, die mit so intimen Informationen umgehen wie Adressen, da verstehe ich nicht, warum einfach nicht vom Gesetz her schon wir besser geschützt werden, also mit Verifizierung und so, weil das ist ja so, das kann so gefährlich werden.
Hm. Naja, es verkompliziert natürlich auch den Alltag, wenn man mit solchen Plattformen unterwegs ist. Aber ja, Sicherheit ist natürlich eine wichtige Frage. Und ich bedanke mich für diesen Einblick in diese Problematik. Und ich hoffe, dass Sie sich irgendwie in Zukunft besser schützen können. Mina Kamira.
Ich hoffe auch. Ja. Dankeschön.
Die aus Protest gegen den Missbrauch ihrer Fotos bei Vinted eine Petition im Internet gestartet hat. Und ja, im Sinne der Aufklärung viel Erfolg.
Dankeschön, danke.
Heute Abend hat beim Festival Doc Leipzig der neue Film von Julia Lokschina Premiere. Sie wurde bekannt mit der Doku Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Da ging es um die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse in der westdeutschen Fleischindustrie. Lokschinas neuer Film heißt Active Vocabulary, also aktiver Wortschatz, spielt in einer Schule in Berlin-Moabit. Und da geht es um politische Äußerungen im Klassenzimmer vor dem Hintergrund des russischen Krieges gegen die Ukraine. Es gibt ja in Deutschland seit den 1970er Jahren eine Regel, dass Lehrkräfte keinen politischen Einfluss auf ihre Schüler ausüben dürfen.
Es ist nicht erlaubt, den Schüler mit welchen Mitteln auch immer im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteiles zu hindern. Genau hier verläuft nämlich die Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination.
Aber wo ist genau hier?
Aus dem Film Active Vocabulary, heute Abend Premiere in Leipzig. Und die Regisseurin Julia Lokschina ist am Telefon. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Lokschina, Sie erzählen ja die Geschichte der Lehrerin Maria, die in Russland wegen Äußerungen zum Ukraine-Krieg suspendiert bzw. verfolgt wurde. Sie ist dann geflohen und arbeitet hier in Deutschland als Erzieherin und hat eben diesen Workshop mit Schülern gemacht. Wie sind Sie ihr überhaupt begegnet?
Also konkret Maria bin ich über Berichte auch in deutschsprachigen Medien begegnet. Ihr Fall wurde geschildert und man müsste dazu sagen, dass ihre Geschichte aber kein Einzelfall ist. Sie hatte diese tragische Situation erlebt, dass sie von ihrer Klasse, die sie unterrichtet hat und mit der sie in einem Vertrauensverhältnis stand, gefragt wurde, ganz kurz nach Beginn der Invasion, was sie darüber denkt, über die Ereignisse, über die Gewalt, die da passiert. Und sie hat sich kritisch, sehr kritisch gegen diesen Krieg geäußert und wurde eben von einem der Kinder aufgenommen. Und das Ganze nahm eben diesen für sie sehr schwierigen und tragischen Lauf an und sie musste das Land verlassen. Und solche Fälle häuften sich sehr schnell nach Beginn der Invasion und wurde deutlich, dass das Sprechen über den Krieg wurde sehr schnell kriminalisiert im öffentlichen und auch im privaten in Russland. Und damit schleichte sich in vielen Bereichen so eine Praxis der Denunziation ein. Es gab viele, viele Lehrkräfte, die von ihren SchülerInnen aufgenommen wurden, die kritisch über den Krieg gesprochen haben, sich dagegen ausgesprochen haben, versucht haben, die Schülerschaft umzustimmen. Andere, die sehr nah an der Staatslinie gesprochen haben. Und es gab auch Denunziationen seitens der Lehrkräfte gegen SchülerInnen, also in allen möglichen Spielarten. Mhm. Genau, und dann habe ich über Maria gelesen, habe sie kontaktiert und habe sie gefragt, ob sie Lust hätte an diesem Film teilzunehmen. Und sie war sehr offen und war bereit, ihre Geschichte und ihre Erfahrungen mit den Berliner Jugendlichen zu teilen.
Das ist ein interessanter Ansatz, gerade weil dieser Fall dann eben vor der deutschen Schulklasse diskutiert wird, mit ihr eben selbst, aber auch die Schüler unter sich sprechen ja darüber. Ist das nun eigentlich ja eben Zivilcourage, über den Krieg als Krieg zu sprechen, sich da der Staatsdoktrin nicht unterzuordnen, den Mut zu haben, darüber zu sprechen, oder ist es eben dann doch auch Beeinflussung, Einflussnahme? Zu welchem Schluss kommen Sie denn?
Naja, also in Ihrem Fall ist das, glaube ich, sehr klar, sie konnte einfach gar nicht anders. Das war der Ausdruck ihrer persönlichen politischen Haltung und sie musste zu den Kindern in diesem Moment ehrlich sein und sie konnte nichts anderes sagen. Ich glaube, es geht ja letztlich auch hier, auch in Deutschland, darum, dass man in so einem schulischen Raum möglichst frei und möglichst kritisch denken kann und soll und dass das befördert werden soll. Und dann denken wir uns, sagen wir mal, gesellschaftlich verschiedene Werkzeuge und Maßnahmen dafür aus, wie das eben ermöglicht oder verhindert werden kann.
Und naja, verhindert der Austausch beziehungsweise das freie Denken soll ja sicherlich nicht verhindert werden. Die Frage ist ja, wo ist die Grenze überschritten zur politischen Einflussnahme? Ne? Und da kann ich mich selber an die Schulzeit erinnern, dass die Lehrer, das schon diskutiert wurde, wenn ein Lehrer einen Kugelschreiber mit einer Parteiaufschrift SPD oder CDU hatte. Ja? Also das wurde schon sehr ernst genommen früher.
Genau, und der Punkt ist, glaube ich, dass diese Grenzen sehr dynamisch sind und sich sehr, sehr schnell verschieben. Und genauso wie für diese Kinder das wäre meine These, diese Kinder, die die Lehrerin in unserem Film verraten haben, das vielleicht einige Monate zuvor gar nicht getan hätten. Mhm. Und dieser moralische Kompass und Wertvorstellung darüber, was gut ist und was falsch ist und was richtig ist und was nicht getan werden sollte, dass die sich in so einer dramatischen Situation eines Krieges eben sehr, sehr schnell verschieben und dass wir sowas, also in Deutschland haben wir das ja auch schon erlebt und das kann einfach sich sehr, sehr schnell ändern. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer, sich auf konkrete Werkzeuge zu verlassen. Man muss sich das immer wieder in Erinnerung rufen, wie fragil diese Freiräume und diese Ideale sind, mit denen wir diesen Fragen begegnen.
Und letztlich ja auch, finde ich, die Einflussnahme, die Eltern ja ausüben, dass die ja in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Und wenn sie jetzt auch gerade die technischen Möglichkeiten mit den Handys ansprechen, dass da einfach Aussagen von Lehrern aufgenommen werden und dann da sozusagen der Beweis geliefert wird, hat das und das gesagt und dann die Eltern da intervenieren. Also das ist natürlich schon auch eine bedenkliche Entwicklung. Kann natürlich auch ein Korrektiv sein. Ich frage mich nur, also dass man darüber sprechen muss, ist völlig klar. Aber es bleibt natürlich eine Gratwanderung, glaube ich auch, wie weit man das eben als politische Einflussnahme sieht oder eben als notwendige Debatte mit notwendiger Zivilcourage, oder?
Naja, genau. Wenn Sie als Lehrkraft vor Jugendlichen stehen und den Eindruck haben, es geschieht ein Unrecht und alle um Sie herum behaupten das Gegenteil, dann müssen Sie das ansprechen.
Auch wenn die Kinder indoktriniert sind, ne? Durch ihre Eltern.
Das wissen Sie aber vielleicht, aber das wissen Sie vielleicht zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Aber Sie wissen, da gibt es eine breite Öffentlichkeit und sie behauptet das Gegenteil. Und Sie müssen und Sie stehen in einem Vertrauensverhältnis zu diesen Kindern. Und in dem Fall glaube ich, dass diese Lehrerin auch ein Korrektiv sein wollte und das auch sein musste, weil sie wahrscheinlich auch wusste, dass es neben ihr gar nicht mehr so viele Korrektive gibt. Und sie es irgendwie den Kindern vielleicht auch schuldig war, ohne das jetzt zu pathetisch klingen lassen zu wollen. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplexe Debatte, wie politische Meinung und Mündigkeit und Eigenständigkeit in einem schulischen Raum geformt wird. Und in diesem Fall kann man sehen, was passiert, wenn die Schule sich sehr entschieden in den Dienst des Staates stellt.
Mhm. Das ist in jedem Fall natürlich zu kritisieren. Die Frage ist jetzt, was Maria hier machen kann. Also sie kann hier das mit Schülern besprechen, was sie dort nicht konnte. Haben Sie den Eindruck, also ich habe den Film ja auch gesehen und mein Eindruck war von den Schülern, dass sie sehr, sehr unterschiedlich mit dem Thema umgegangen sind, dass viele gar nicht so richtig wussten, was das jetzt eigentlich soll und andere aber sehr klar verstanden haben, was die Ursache ist oder auch, dass sie sozusagen sich damit beschäftigen müssen, was politisch ist und was nicht politisch ist. Also kommt Maria da weiter? Ihrer Ansicht nach, also hier in Deutschland?
Ob sie weiterkommt? Naja, sie sucht jetzt erstmal einen eigenen Weg und ist hier hoffentlich in Sicherheit. Aber insofern, also die Frage ist ja gar nicht, ob sie hier weiterkommt, sondern wo wir hier eigentlich stehen und wie wir verhindern, im Falle einer, sagen wir mal, antidemokratischen politischen Entwicklung hierzulande, wie wir verhindern, dass das auch hier verstärkt passiert, das, was wir in diesem Film leben. Ich glaube, das ist ja unsere große Frage. Und insofern, ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wer von den Kindern was wie verstanden hat. Ich glaube, es haben ja auch nicht immer alle die Möglichkeit, das auszudrücken, was sie denken. Deswegen, der Film heißt ja Active Vocabulary. Da geht es ja darum, was man mit Sprache eigentlich machen kann. Und dass in dieser Vermittlung des Krieges in Russland man diese neuen Begriffe gefunden hat und der Krieg nicht mehr Krieg, sondern Spezialoperation genannt wurde. Und das ist ja alles etwas macht mit uns, mit unserer Wahrnehmung, mit dem, wie wir uns positionieren. Und ich glaube, dass schon viele von diesen Jugendlichen sich diese Frage gestellt haben, wann würde ich das vielleicht auch machen? Genau, also diese Tat, die im Fall von Maria ja so problematisch und so gewaltvoll und so zu kritisieren war, diese Lehrerin aufzuzeichnen, zu denunzieren und dennoch kann man diese Frage stellen, gibt es Situationen, in denen Sie sich das vorstellen können, das auch hierzulande zu machen? Und es gibt diese Situationen, in denen Sie sich das vorstellen können.
Sie sind ja 1999 als Teenagerin selbst aus Russland an eine deutsche Schule gekommen. Vielleicht ist das auch nochmal für Sie deswegen ein besonderes Anliegen, eben gerade dieses Thema hier zu verarbeiten?
Also ich habe jetzt bereits mehrfach mit Jugendlichen in, sagen wir mal, in so einem Bildungskontext Filme gemacht. Ich glaube, das interessiert mich grundsätzlich, wie so junge, fast Erwachsene über die Welt nachdenken und ich höre denen sehr gerne zu und schaue sie dabei an. So ein ganz grundsätzliches Interesse. Und natürlich spielt meine persönliche Migrationsgeschichte beim Betrachten dieser Gewalt, die durch diesen Krieg entstanden ist und dieses Leid und des Schmerzes, das ist natürlich auch spielt keine unwesentliche Rolle für mich, ja.
Und jetzt wird nach jahrelanger Arbeit eben Ihr Film bei dem großen Festival in Leipzig gezeigt zum ersten Mal. Heute Abend, 20 Uhr Premiere. Sind Sie aufgeregt?
Ich bin sehr gespannt. Es ist eine sehr, so ein Film ist ja eine persönliche Sache und auf einmal ist es doch eine öffentliche Angelegenheit und andere Menschen können sich dazu verhalten und das ist aber auch natürlich das Schöne daran.
Active Vocabulary. Heute Abend beim DOCT Leipzig Festival Premiere und auch noch am 30. Oktober und am 2. November dort zu sehen. Vielen Dank, Julia Lokschina.
Danke, danke auch.
Alles Gute.
Das Lesen der anderen.
Das neue Monopolheft ist da und wir sprechen mit Chefredakteurin Elke Buhr. Hallo.
Hallo.
Ja, willkommen im Studio. Also zum ersten Mal wird Monopol ja eine Edition herausbringen und zwar mit Leiko Ikemura. Von ihr sind im Heft da auch einige Häsinnen-Skulpturen zu sehen. Sehr besonders, sehr ungewöhnlich. Erzählen Sie mal, wieso jetzt diese Idee einer Edition und warum gerade mit ihr?
Also wir haben schon gelegentlich mal Editionen gemacht, aber dass wir jetzt so eine schöne Skulptur machen, auch noch in Silber, das ist das erste Mal und das ist eigentlich aus einer Freundschaft mit Leiko Ikemura entstanden, die gesagt hat, wir lass uns doch mal was zusammen machen. Und Leiko Ikemura ist eine japanische Künstlerin, die aber schon sehr lange in Deutschland lebt, die lange in Berlin an der UdK gelehrt hat und seitdem sie damit aufgehört hat, geht's richtig ab. Also die hat so einen Lauf, also die macht so tolle Sachen, sie macht Malerei, Skulptur und ist gerade international wirklich wahnsinnig gefragt und das trifft sich also sehr gut. Ich war gerade mit ihr in Paris auf der Art Basel Paris und da stand eine von diesen Häsinnen, um die es jetzt auch geht, in über 4 Meter Größe direkt vor dem Grand Palais. Das sah so toll aus. Die Kinder gehen in die Skulptur hinein. Also ich kann das vielleicht mal kurz beschreiben, die Skulptur, um die es geht. Das ist eine Mischung aus Frau und Häsin, also mit einem Frauengesicht, aber Ohren und die hat so einen ganz weiten Rock und unter dieser Rock ist dann geöffnet und wenn das die Skulptur sehr groß ist, kann man da rein krabbeln und der Rock hat außerdem so kleine Löcher, sodass man da wie so ein Himmelszelt dann sieht und das bezieht sich zum einen auf die buddhistische Tradition von verschiedenen so Götterfiguren, animistischen Götterfiguren. Auf der anderen Seite gibt es auch in der christlichen Tradition diese Madonnen, die so ganz große Mäntel haben und wo die Kinder drunter kriechen können oder auch die Gläubigen. Und das ist so eine ganz bergende, schützende, tröstende Figur, die sie jetzt in verschiedenen Varianten gemacht hat. Das erste Mal war das aus Reaktion auf die Atomkatastrophe in Fukushima. Und das ist so eine Art ikonische Figur eigentlich für ihr Werk geworden. Naja, und wir haben die jetzt halt in 17 Zentimeter groß in Silber und da kann man da nicht reinkriechen, aber man kann die sehr schön in der Hand halten, diese Skulptur. Und das es ist auch, also ein Teil des Erlöses geht an Ärzte ohne Grenzen. Das heißt, es geht auch wirklich darum, zu helfen mit dieser Skulptur.
Kostenpunkt?
22.000 Euro. Oh. Was für Leiko Ikemura kein hoher Preis ist. So ist es nun mal in der Kunst gerade.
Trotzdem kein Schnäppchen sozusagen. Für
aber es ist echtes
eben.
Silber.
Okay. Und das bei den Silberpreisen im Moment.
Genau.
Ja, kommen wir noch zu einer anderen Künstlerin, in dem Fall auch wieder Andrea Zitte. Da haben Sie ein Interview auch gemacht. Sie hat lange in der Wüste in Kalifornien gelebt, in einem von ihr initiierten Kunstprojekt, also abseits der, ja, sagen wir mal, der Logik des Kunstmarktes. Also was ist das für ein Projekt und warum hat sie es eigentlich beendet? Können Sie das verraten?
Ja, total spannend. Also Andrea Zitell ist eine dieser Künstlerinnen, die versucht haben, wirklich Leben und Kunst in eins zu bringen. Und die ist da raus in die Wüste gezogen, hat da so eine Community aufgebaut und hat dann alles designt. Also die hat so, ihre Kunstwerke waren dann praktisch so One-Person-Units, in denen man leben kann. Also wie so ganz kleine Tiny-Houses, in denen man, also sie hat so versucht auszuprobieren, mit wie viel kann man eigentlich überleben oder wie wenig brauche ich eigentlich? Und hat dann alles selber gestaltet, hat das Geschirr gemacht, hat die Schränke gebaut und so weiter. Und alles war dann auch einzeln ein Kunstwerk und insgesamt war aber auch das Leben dort ein Kunstwerk. Und das ist sehr erfolgreich gewesen. Also die Leute finden das faszinierend, sind da viele hingefahren, haben es angeschaut und irgendwann hat sie gesagt, okay, ich entwickle mich hier nicht weiter, sondern ich werde hier praktisch zu meinem eigenen Denkmal. Und das fand sie dann langweilig und dann ist sie rausgegangen und sie hat mir das sehr offen erzählt, dass sie dann erstmal so gar nicht wusste, so was mache ich denn jetzt? Und jetzt hat sie so wieder so ein bisschen angefangen, neue Serien zu machen, unter anderem eine Fotoserie, in der sie selber sich zeigt, wie sie performt, zum Beispiel zu IKEA zu gehen oder so. Das heißt, sie hat jetzt praktisch ihr Leben in der Zivilisation jetzt wieder als eine Art Performance verstanden und macht daraus so eine Fotodokumentation. Das ist ganz interessant. Also es ist eine Mischung aus Instagram und Konzeptkunst der 70er, also eigentlich auch ganz lustig.
Und was passiert mit dem, wo sie da gewohnt hat, was sie selber gebaut hat? Ist das jetzt wird es aufgehoben oder ist es einfach nur dokumentiert?
Nein, das gibt es noch und es gibt jetzt andere Leute, die das für sie weiterführen und es gibt da Residencies, also Stipendienprogramme für Künstlerinnen und Künstler. Man kann da also immer noch sein, es gibt Workshops und so, also das Ding läuft jetzt ohne sie.
Sehr interessant. Geben wir noch einem Mann ein kleines Forum. Dieter Ruhlstrate war in Brasilien zur Sao Paulo Biennale. Was hat der da für das neue Monopolheft mitgebracht? Also die Biennale wurde ja von einem bekannten Berliner kuratiert, nämlich Bonaventure Ndikung vom Haus der Kultur in der Welt.
Genau, und Dieter Ruhlstrate ist wiederum mit dem auch ganz gut bekannt, weil die waren beide in dem Team der Documenta 14 als Kuratoren. Und Dieter Ruhlstrate ist ein belgischer Kurator, der jetzt in Chicago lebt und aber für uns da zur Sao Paulo Biennale hingefahren ist und er war amazed, also er fand es toll und hat in einem ganz schönen Essay das beschrieben, dass einfach das so eine positive Setzung gewesen ist. Also er findet sowieso, Brasilien ist ja im Moment auch politisch gerade für ihn so ein Hoffnungsschimmer und dass man in dieser Stadt dann eine Biennale inszeniert, in der es nochmal wirklich darum geht, dieses einen Blick des globalen Südens zu haben, der aber ein positiver Blick ist und der eine positive Setzung ist. Das hat er da sehr, sehr positiv empfunden.
Lohnt sich auf jeden Fall auch nachzulesen. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick, nämlich die Taipei-Biennale kommt jetzt. Worauf freuen Sie sich da am meisten?
Naja, das sind ja wieder zwei Berliner, also Sam Badawi und Tim Fellrath, das sind ja die beiden Direktoren des Hamburger Bahnhofs in Berlin und die machen jetzt diese Taipei-Biennale und von den Fotos zu urteilen, wird das, glaube ich, sehr, sehr, sehr spannend. Aber was genau, weiß ich leider noch nicht. Und ich kann auch nicht hinfahren, weil das ist mir jetzt wirklich zu weit.
Ist ja eben auch ein Ort, der, naja, nicht nur weit, sondern auch ein umstrittener Ort, ne? Ein bedrohter Ort, sagen wir mal.
Aber die sagen halt, diese Biennale da ist wichtig und gleichzeitig nicht zu politisch. Also ich glaube, dass sie da interessante Gratwanderungen hinbekommen werden.
Kleiner Einblick oder großer Einblick vielmehr ins aktuelle Monopol-Magazin. Elke Buhr, herzlichen Dank.
Gerne.
Das Downtown Contemporary Arts Festival ist eine Institution in Kairo in Ägypten. In alten Theatern, Lagerhallen, Studios und auf den Dächern von alten neobarocken Mietshäusern. Mitten im Zentrum wird da getanzt, gespielt, werden Geschichten erzählt. Unterstützt wird das Ganze von privaten Investoren, aber auch vom British Council zum Beispiel und dem Goethe-Institut, die ja gerade in diesen kriegerischen Zeiten eben auch kritisches Theater fördern wollen, gerade in arabischen Staaten. Das ist kein einfaches Unterfangen. Gerd Brendel hat bei seinem Besuch zum Ende des Festivals einiges darüber erfahren.
Der Rhythmus der Riesenstadt und das rhythmische Keuchen der Tänzer auf der Bühne. An diesem Nachmittag in einer ehemaligen Lagerhalle in Kairo wird das Theater zum Echoraum der Wirklichkeit. Zwei halbnackte Tänzer robben keuchend über den nackten Betonboden aufeinander zu, bis sie zusammen atmen. Irgendwann atmet das Publikum mit. Einatmen, die Tänzer tänzeln aufeinander zu, ausatmen, sie springen voneinander weg. Kilometer von Widerstand hat der marokkanische Choreograf Mehdi Dahan sein Stück genannt. Über Luftwiderstand als Metapher für vieles. Dass Dahans Tanzkompanie Jill Z, Generation Z heißt, erinnert nicht nur zufällig an die Demonstrationen in seinem Heimatland, auf denen gerade unter demselben Namen Generation Z gegen ein korruptes System in Marokko demonstriert wird. Es sind die letzten Tage und Nächte des Downtown Contemporary Arts Festival in Kairo. Zeitgenössisches Theater, Tanzperformances aus dem arabischen Raum. Gegründet wurde das Festival von dem ägyptischen Theatermacher Ahmed Al-Attar 2012, ein Jahr nach der Revolution. Aber die alten roten Linien gelten schon lange wieder.
Like always, politics, sex and religion.
Politik, Sex, Religion, sagt Al-Attar. Bei jeder Generalprobe sitzt ein Zensor dabei. Die Kreativität der Theaterleute hat das nicht gebremst. Im Gegenteil.
Because they always have to find a way to say things without having their head cut off.
Für die Künstler, sagt Attar, ist das genau der Reiz, Dinge öffentlich zu sagen, ohne den Kopf zu riskieren. Das gilt auch für die beiden roten Fäden, die sich durch die Produktion aus der arabischen Welt beim Festival ziehen.
You could totally see the anger, you could totally see the pain.
Wut und Schmerz. Die Wut über das Morden in Gaza und die Untätigkeit des Westens. Aber nicht nur des Westens. Pro-palästinensische Demonstrationen finden auf der Straße in Kairo so gut wie gar nicht statt. Aus Angst, die Proteste könnten sich auch gegen die eigene Regierung richten, hat das Regime alles verboten. Aber gegen die Tanzperformance von Shaima Shukri, The Light Within, kann kein Zensor etwas einwenden. den ersten Blick drei Tänzerinnen, die virtuos zwischen dem traditionellen Dabke, dem Rundtanz aus der Levante und Breakdance hin und her wechseln. Aber alle im Publikum wissen, dass Dabke eben auch zur palästinensischen Identität gehört. Mit einem Mal bricht der Tanz ab. Blackout. Das stockfinstere Theater. Auch das eine Metapher für eine pechrabenschwarze Gegenwart. Neben der Wut gibt es den Schmerz und die Trauer über das Vergangene, wortwörtlich. In dem Stück Stop Calling Beirut des libanesischen Regieduos Lamina, Abi Azar und Oma Abi Azar, erinnern sich zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler an Ziad, einen ertrunkenen Freund. Ein Unfall? Ein Selbstmord? Irgendwann war er auf dem Telefon nicht mehr zu erreichen.
Call Ziad. Second. Don't call Ziad. Emergency mode.
Hinter einer Wasserwand verschwimmen die Erinnerung an den Freund mit den Erinnerungen an eine Stadt, die in politischen Krisen und in einem Krieg untergegangen ist. Stop calling Beirut. Dass die Schatten der Vergangenheit mitunter vom fernen Nazi-Deutschland bis in die arabische Gegenwart reichen, erzählt das Stück des syrischen Exiltheaterkollektivs Ma Luba. Die Theaterleute wollen ein Stück für den nach dem Krieg in Syrien untergetauchten hochrangigen Nazi-Funktionär und Massenmörder Alois Brunner inszenieren. Später soll er den syrischen Geheimdienst beraten haben. Aber der Stückeschreiber ist verschwunden. Die zwei verbliebenen Ensemblemitglieder proben die unfertigen Szenen und erinnern sich an ein Damaskus vor dem Bürgerkrieg, während sie mit europäischen Festivalmachern verhandeln. Ein Theaterstück über das Scheitern eines Theaterstücks und auch über den absurd-komischen Alltag von Künstlern im Exil. Das Stück hatte bereits vor 2 Jahren im Mülheim Premiere. Dafür, dass es jetzt in Kairo gezeigt wird, hat Ahmed Al-Attar gesorgt mit Unterstützung des Goethe-Instituts. Für den Festivalmacher keine leichte Entscheidung. Nicht nur ich persönlich, sondern viele Künstler und die breite Öffentlichkeit hier erleben die Haltung der deutschen Regierung im Konflikt Gaza-Israel als Schande, sagt er. Und das wird hier nicht zu schnell vergessen werden. Trotzdem hält Al-Attar an der Zusammenarbeit mit deutschen Kulturinstitutionen fest. Weil er daran glaubt, dass, selbst wenn alles zu ist, wenn nichts mehr möglich ist, sich nur durch Kunst und Kultur etwas verändern, etwas entwickeln kann, Austausch stattfinden kann und Menschen zusammenkommen können. Vielleicht sind es genau diese Augenblicke, wenn die Tänzer sich erschöpft zurücklehnen. Im Blackout, nach dem syrischen Exilstück ohne Schluss, wo die Suche nach Antworten auf Fragen beginnt, die für Festivalmacher Ahmed Al-Attar das Theater stellt. Die Fragen danach, wer wir sind, mit unseren Traditionen, wer wir waren, wer wir sind und wer wir sein wollen.
Gerd Brendel war beim Downtown Contemporary Arts Festival in Kairo, das am Wochenende zu Ende gegangen ist.